oder dass ich mit einem liebevollen, wohlwollenden Blick darauf schaue und die Menschen so, ja, so annehme oder so zeige, wie sie eben leben und ohne das zu bewerten, ohne das zu verurteilen oder sonst etwas. Genau, ich versuche freundlich auf die Menschen zu blicken, die mich interessieren. Und ich bin ja überzeugt, dass all diese Menschen ja auch was uns was Spannendes mitzuteilen haben. Und das interessiert mich, das macht mich ja auch neugierig auf diese Menschen.
Du hast ja diesen schönen neuen Film mit dem schönen Titel Unsere Zeit wird kommen. Da geht es um eine Beziehung zwischen einer Frau aus Österreich und einem Mann aus Gambia, zwischen Siaka und Victoria. Wie bist du überhaupt auf diese Geschichte gestoßen?
Ich bin von den beiden angesprochen worden. Das war auch für mich etwas ganz Neues, dass sozusagen potenzielle Protagonistinnen auf mich zukommen. Ich habe Victoria 2017 auf dem Festival in Graz kennengelernt, weil sie hatte einen Experimentalfilm, einen vierminütigen, der vor meinem Film Was uns bindet gezeigt wurde. Und so haben wir uns also auf der Bühne sozusagen kennengelernt bei der Vorstellung unserer Filme und sind dann so lose in Kontakt geblieben. Und ein paar Jahre später hat Victoria mir dann geschrieben, dass sie jetzt diesen Mann kennengelernt beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dann schon geheiratet hatte und dass es so viele interessante Geschichten um seine Migration, um sein Leben gibt und sie schon länger darüber nachdenken, das auf eine Weise zu dokumentieren. Und für sie war dann naheliegend, dass das vielleicht ja auch Film, Dokumentarfilm sein kann. Und so sind wir ins Gespräch gekommen.
Das heißt, so diese Anfangsschwierigkeiten, die es vielleicht geben könnte, wenn das jetzt von dir ausgegangen wäre, Skepsis gab es da jetzt vordergründig mal nicht.
Es war schon ein bisschen komplizierter, weil die beiden, als sie auf mich zugekommen sind, hatten noch mehr die Idee, dass die Migrationsgeschichte im Vordergrund stehen sollte. Dass die ganzen Schwierigkeiten, Hindernisse, alles, womit Siaka da auf seinem Weg nach Europa konfrontiert war und wie es ihm so ergangen ist in den Jahren, die er dann schon in Österreich auch war. Und für mich war es nach sehr vielen ganz intensiven Gesprächen, die wir über Zoom geführt haben, weil damals war noch Pandemiezeit. Aber klar, dass das, was mich wirklich interessiert und fasziniert, ist die persönliche Geschichte, ist die Innensicht eines interkulturellen Paares, weil das für mich ganz viel Neues bedeutet hat oder Neues zu erfahren bedeutet hat und ich darin eben so das Spannende fand. Und da musste ich sie dann schon noch auch überzeugen, dass das dass das ein Filmstoff ist, der auch für sie vielleicht was Neues bringen kann.
Das ist ja auch ein Thema deines Films, dieses Ringen quasi nach der Geschichte, die eigentlich erzählt werden will, oder? Das ist ja auch spannend, weil die beiden, man sieht die beiden auch im Gespräch und ich habe mir gedacht, okay, das wären jetzt vielleicht auch Szenen, die vielleicht andere Filmemacherinnen, Filmemacher vielleicht auch rausnehmen würden, aber man sieht die zwei auch diskutieren, wohin soll quasi auch die Reise gehen. Hast du das auch bewusst dann drinnen gelassen?
Ja, das war eine ganz wichtige Szene für uns alle, weil natürlich diese Szene nochmal sehr transparent macht, wie auch dieser Film entstanden ist oder wie wir natürlich auch zu dritt darum, wie wir uns bewusst machen, worum es in so einem Film geht und was so ein Film auch an gemeinschaftlicher Arbeit bedeutet. Dass ein Film ist ja entsteht ja nicht nur durch mich, sondern entsteht natürlich ganz wesentlich durch die Protagonistinnen und durch die gemeinsame Zusammenarbeit und auch unser gemeinsames Entscheiden, was wollen wir in so einem Film aufnehmen. an Szenen, an Themen, an Gesprächen. Und es war mir immer sehr wichtig, dass die auch mitbestimmen, natürlich, was sie gerne zeigen wollen. Und ich hatte meine Wünsche und sie hatten ihre Wünsche und wir haben versucht, das gemeinsam, ja, miteinander auszubalancieren, sozusagen.
Also wenn man es runterbrechen will, dann will Jacka natürlich immer wieder auch, auch von seinen Fluchterfahrungen sprechen, von dem Rassismus, der ihm auch in Österreich, in Europa begegnet, auch noch immer begegnet. Während Victoria auch die, ich sag mal, schönen Seiten jetzt zeigen will, also wie das, also alles, was auch gut funktioniert zwischen, also natürlich diese Auswirkungen, das wirkt sich natürlich auch auf das Paar aus. Also alles, was er erlebt hat, spiegelt sich natürlich auch in ihrer Beziehung wieder. Weil du gemeint hast, dieses Alltägliche auch zeigen zu wollen. Also man sieht die beiden sehr oft bei der gemeinsamen Hausarbeit und so. Ist das auch so der Wunsch von dir, auch diese Normalität einer solchen Beziehung zu zeigen?
Ja, absolut. Natürlich darum geht es, finde ich, ganz wesentlich, dass man schaut, wie funktioniert überhaupt so eine Beziehung und kann sowas wie Normalität in unserem Sinne sozusagen überhaupt geben oder was bedeutet Normalität in so einer Beziehung? Und das ist sicher etwas anderes, wenn beide an weißen beide weiß sind und einen ähnlichen Hintergrund haben. Und bei den beiden ist natürlich von vornherein durch den großen Unterschied, durch die großen Unterschiede, nicht nur die Hautfarbe, auch Bildung, soziale Herkunft und so weiter, da ist gleich natürlich ein anderer, da starten die einfach von einem anderen Punkt aus. Und dann zu schauen, wie sozusagen gehen sie auf einer individuellen Ebene miteinander um und wie kommt aber eben immer wieder auch dieses, wie greift da immer wieder auch die Gesellschaft sozusagen von außen hinein in so eine Beziehung und was macht das mit denen? Es war mir dann auch ganz wichtig oder uns dann in der Montage sehr wichtig, auch diese eine Szene, wo Siaka einen rassistischen Vorfall beschreibt oder sozusagen eigentlich auch wieder durchlebt, diese Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist und dieser Aufruf auch, dass wir doch gemeinsam Rassismus stoppen müssen, sehr wichtig an den Anfang zu stellen, weil das sozusagen auch für die Beziehung das ist, was sich immer drüber legen wird, diese Art von Erfahrung, dass sozusagen diese Beziehung kann ja gar nicht dahinter zurück, sondern muss sich immer damit auseinandersetzen. Und mal sind diese Erfahrungen stärker im Vordergrund, mal sind sie jetzt ja im Hintergrund oder nicht da oder können auch mal ein bisschen vergessen werden, zur Seite gelegt. Aber es ist sozusagen etwas, was latent immer mitschwingt.
Wie lang hast du die beiden eigentlich begleitet oder wie kann man sich das vorstellen? Wie oft trifft man sich dann? Wie viel Zeit verbringt man miteinander?
Wir hatten einen Probedreh, also eine in der Projektentwicklung, da haben wir uns so kennengelernt und dann danach haben wir eben auch gemeinsam entschieden, dass wir diese Art von Film machen wollen. Und dann haben wir uns darüber verständigt, dass es ungefähr ein Jahr sein soll, in dem wir sie begleiten und hatten einfach 5 oder 6 Drehtermine so grob vereinbart. Die Anzahl der Drehtage hängt natürlich auch immer vom Budget eines Films ab. Und da ja dann klar war, wie viele Drehtage in etwa wir haben werden, haben wir die auf diese Termine aufgeteilt. Und dieses eine Jahr haben wir festgelegt, um einfach auch so eine gewisse Entwicklung miterleben zu können und einfach, wir haben einfach immer geschaut, wann wird es passen. Wir wollten natürlich auch verschiedene Jahreszeiten im Film haben und genau, dann haben wir das gemeinsam miteinander abgestimmt, wann wir wieder auftauchen und ich habe versucht, Also wir haben schon dann immer Drehblöcke von so 3 bis 5 Tagen außer Gambia, das war etwas länger, zu machen. Also nicht einzelne Drehtage, weil sich so eine Intensität schon erst herstellt, wenn man mehrere Tage miteinander verbringt.
Ist das vielleicht auch die Gefahr, wenn das quasi so ein Dokumentarfilmprojekt auch so in so einer engen Zusammenarbeit, würde ich fast sagen, irgendwie entsteht, dass dann dass quasi dieser klare Blick vielleicht sogar ein bisschen verschwimmt, also dass es viel gekünstelter wird, als es vielleicht sein sollte?
Findest du es gekünstelt?
Nein, gar nicht. Nur, dass quasi du als Filmemacherin dann quasi diese Gefahr siehst.
Nein, ich denke, dass ich hatte ja schon also mein Konzept oder die Idee, was ich da erzählen will. Und das ist dann einfach eine Abstimmung mit Ihnen realisiert worden. Oder ich wollte ja auch, dass Sie sich wohlfühlen mit dem, was wir drehen. Und wir haben einfach gemeinsam so versucht, Szenen und Orte, Themen zu finden, die für Sie wichtig sind. Und das sind ja eh nur grobe Festlegungen, also grobe Festlegungen, die schon einer konzeptionellen Linie folgen. Aber was das Schöne ja am Dokumentarfilm ist, ist, dass so viel Unvorhergesehenes passiert, dass man sich ja auch ganz viel Offenheit bewahren muss, damit man sich ja auch einlassen kann auf Dinge, die da passieren. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsstränge im Film ist natürlich auch diese ganze Szene im Garten, im Innenhof des Hauses, wo die beiden wohnen. Und wir haben diese Nachbarin, mit der Siaka den Garten dann pflegt, total zufällig kennengelernt. Und dass sich dann daraus auch zwischen Siaka und der Nachbarin so eine Freundschaft entwickelt, das war dann, das wussten wir ja nicht. Und wir haben uns versucht, darauf einfach einzulassen. Und die Nachbarin war bereit, eben auch dann öfter mit uns zu drehen. Und das war etwas, was total schön ist und was man natürlich gar nicht weiß. Also wenn man an so einem Konzept schreibt und dann den Filmdreh beginnt. Und ja.
Ist das dann auch der Reiz quasi, dies am Dokumentarfilm machen, dass genau das, was man jetzt nicht plant, unter Anführungszeichen, dann auch passiert?
Ja, absolut. Für mich ja. Für mich auf alle Fälle. Ja, ich liebe das.
Das ist ja auch so schön, weil du gemeint hast, man soll auch so mitkriegen, wie dieses Jahr aussieht. Und das spiegelt sich natürlich auch sehr schön in diesem städtischen Garten.
Ja, und das ist genau etwas, das wächst. Und ich fand das auch immer so ein sehr schönes Motiv, dass in dem ganzen Film gibt es ja immer wieder dieses Wachsen. Also eben, es wächst nicht nur der Garten, es wächst da etwas in der Beziehung zwischen dem Paar. Es genau, Siakas Wunsch nach einer Familie, der wird immer konkreter und wächst, und sie bekommen ja dann auch ein Kind. Und ja, das fand ich ein sehr schönes Motiv für den Film.
Musst du da auch dann zwischendurch mal deine Herangehensweise, den Fokus ändern, weil du merkst, die Geschichte entwickelt sich in eine andere Richtung?
Nein, so würde ich das nicht sagen, weil die Geschichte hat sich eigentlich total in eine Richtung entwickelt, die mir gefällt, oder es war ein totales Glück. Es war ja ungeplant, dass Victoria dann schwanger geworden ist, dass die beiden dann ein Kind erwartet haben. Das wusste ich zwar schon, dass sie diesen Wunsch beide haben, aber dass sich das dann ausgerechnet während der Drehzeit dann tatsächlich realisiert, das war ja nicht vorhersehbar. Und und das haben wir dann natürlich auch freudig aufgenommen. Also es ist jetzt gar nicht wegen dem Film, das ist schön für sie und in ihrem Leben, das ist das, was sie sich gewünscht haben. Und dass wir genau in der Zeit dabei waren, das war natürlich sehr schön.
Auch interessant, weil irgendwie rechnet man damit gar nicht. Also das war dann irgendwie doch so eine ziemliche Überraschung. Also für mich jetzt.
Ja.
Weil du gemeint hast, die Nachbarin, die da diesen Garten besitzt und die das dann quasi auch gemeinsam machen mit Siaka.
Also sie besitzt den Garten nicht, der gehört schon, der gehört zum Haus, der ist einfach im Innenhof. im Innenhof, genau.
Okay.
Und es gibt einfach nur die paar Nachbarn, nur wenige, die sich sozusagen überhaupt kümmern drum.
Zuerst ist es noch total verwildert, schaut aber auch irgendwie toll aus in dem Film.
Ja, das stimmt.
Auch wenn man vielleicht gar nicht richtig durchgehen kann. Aber und diese Menschen, auch diese Nachbarin, aber auch andere Menschen, die vorkommen, sind ja sehr, ich würde mal sagen, den beiden, diesem Paar sehr positiv gegenübergestellt. Also sind dem sehr positiv, sehen das sehr positiv. Wolltest du dich eher auf diese Menschen fokussieren, die dem Ganzen offen gegenüberstehen? Oder hat sich da vielleicht auch schon so viel getan, dass so ein Paar aus Gambia, sie aus Oberösterreich ist, sie eigentlich leben in Wien, dass das jetzt in Wien, wo die beiden leben, keine so große Rolle spielt?
Ich meine, es hat sich einfach, viele Begegnungen haben sich natürlich so entwickelt, dass wir mit Protagonistinnen gedreht haben, die auch Siaka gegenüber sehr positiv waren, die jetzt, für die Hautfarbe oder die Herkunft jetzt keine so große Rolle spielt. Ich hätte, wenn wir eine Begegnung gehabt hätten, die negativ gewesen wäre, ich weiß nicht, wir hätten die vielleicht natürlich auch in den Film aufgenommen. Ich glaube, es ist einfach sicherlich auch das Bewusstsein dafür, dass hier gefilmt wird und dass das natürlich sich auch auf das Verhalten von Menschen auswirkt. Man hat ja doch eine gewisse Medienkompetenz inzwischen, würde ich mal sagen, dass das so nicht ganz einfach auch wäre, da so total negative Reaktionen überhaupt mit der Kamera einzufangen. Das zum einen, zum anderen glaube ich aber schon, dass gerade innerhalb der Familie oder innerhalb von so einer Nachbarschaft oder so einer Hausgemeinschaft schon viele Menschen gibt, gerade natürlich auch in Wien, was ja doch ein bisschen großstädtischer ist, wo man versucht, miteinander zusammen zu leben und eben auch offener zu sein. Ich denke aber gleichzeitig schon, dass es auch so eine gewisse Blase ist, dass es mit Sicherheit auch genug Menschen gibt, die da nicht so positiv drauf reagieren. Und ob sich da wirklich was verändert hat, diese Frage müsste dir eigentlich Siaka beantworten, wie er das so erfahren hat. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt immer beides.
Du hast die beiden ja hauptsächlich in Wien begleitet, aber auch du bist mit ihnen aufs Land zu ihrer Familie nach Oberösterreich gefahren. Aber auch, wie du schon gesagt hast, nach Gambia zu seiner Familie. Wie hat sich so der Blick auf die Beziehung von den beiden auch für dich verändert, nachdem du sie so in verschiedenen Kontexten quasi erlebt hast?
Ich finde, dass es wirklich noch, dass es sehr wichtig war, die beiden in ihren jeweiligen Herkunftsfamilien zu sehen, weil das nochmal auch auf ihre eigenen, also Motivationen ein Licht geworfen hat. Und in Gambia waren zwei Dinge für mich sehr wichtig. Einerseits, dass man Siaka ganz anders erlebt. Er hat da auch, man kann das auch an seiner Körpersprache ablesen. Natürlich spricht er in seiner Muttersprache. Er hat ein ganz anderes Auftreten als in Wien. Man merkt, es ist ihm vieles so vertraut, was ihm, obwohl er schon lange in Österreich ist, natürlich noch gar nicht so vertraut sein kann. Und dass man sozusagen hier nochmal als Zuschauerin einen neuen Blick auf ihn bekommt und gleichzeitig auch, dass man Victoria anders erlebt, weil sie ist jetzt in der Position, dass sie die einzige Weiße ist und sozusagen sie ist jetzt in der Minderheit und auch das macht natürlich was mit ihr und ihrer Rolle oder natürlich durch sie gespiegelt auch mit uns weißen Zuschauerinnen, weil sie ist ja da irgendwie quasi stellvertretend dann für uns. Und diese Erfahrungen, finde ich, bereichern auf alle Fälle, bereichern den Film und unseren Blick auf die beiden. Dass sozusagen diese ja, diese Beziehung natürlich auch beeinflusst ist von dem Ort oder der Gesellschaft, in der wir sie dann sehen oder wo sie sich bewegen.
Ja, es ist schon auch ein, also egal wo die zwei jetzt aufkommen, es ist erstens fällt es auf, es ist ein sehr liebevoller Umgang miteinander, aber auch es ist interessant zu beobachten, auch natürlich lebt man jetzt in Oberösterreich anders als in Wien zum Beispiel. Das fand ich auch so schön zu beobachten, wo Viktoria dann auch gleich so dahinter ist und da gibt es diesen Besuch, ich weiß nicht, ob es ist es ihre Schwester, ist es eine Verwandte?
Das ist die Schwägerin.
Die Schwägerin, die quasi da ein neues Haus gebaut haben und wo sie auch so gleich dahinter ist, quasi auch dort irgendwie deren Lebensrealitäten auch nicht zu hinterfragen, aber halt darauf anzusprechen, ja, wie läuft das mit euch, mit den Kindern? Wie, also wer sorgt für die Care-Arbeit? Wer geht arbeiten? Das war schon auch, also das waren auch schon so Aha-Erlebnisse, die man da als Zuseher hat.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig und eine schöne Szene, weil es auch nochmal so auch die Lebensrealität zeigt, die Viktoria für sich eben nicht ausgesucht hat. Also sie ist ja auch aus dem Dorf in Oberösterreich nach Wien gegangen und hat eben auch was anderes gesucht. Und das in dieser Gegenüberstellung fand ich auch sehr wichtig oder fand ich auch sehr schön, das zu zeigen, dass es einfach, ja, es gibt natürlich auch in Österreich verschiedene Lebensrealitäten. Aber durch ihre Beziehung zu Siaka hat sie sich natürlich gleich nochmal eine ganz andere neue Familie ausgesucht, sozusagen, weil in Gambia funktioniert Familie ganz anders. Das ist schon sehr faszinierend, weil das natürlich also eine kollektive Erfahrung sozusagen ist, weil es gibt dann nicht diese Kleinfamilien, wie wir sie kennen. Man ist sofort mit ganz vielen Verwandten konfrontiert und es ist ein ganz anderes Gemeinschaftsleben. Und das fasziniert auch Viktoria. Das ist einfach ja auch was sehr Schönes, so eine riesige Familie zu haben.
Ja, und wahrscheinlich auch, wie du hast das eh schon angesprochen, wie er auftritt, aber natürlich werden ihm diese Jahre in Österreich beziehungsweise in Europa auch schon auf eine Art geprägt haben. Also er Absolut. Fühlt sich ja dann auch irgendwie vielleicht nicht fremd dort, aber er versteht dann vielleicht auch vieles nicht mehr. Er läuft dann irgendwie ganz aufgeschreckt herum und sagt, ja, wie, da können die Kinder doch nicht schlafen, weil da gehört einmal aufgeräumt und so. Das ist auch sehr interessant zu beobachten, was quasi Österreich aus ihm gemacht hat. Auch.
Ja, genau. Ja, na absolut. Also Europa und Österreich haben ihn auf alle Fälle geprägt und wie er darauf schaut, wie man leben sollte oder was wichtig ist. Und absolut, absolut.
Thema Bildung ist natürlich auch immer eins, das den beiden auch sehr am Herzen liegt. Bildung auch für junge Frauen natürlich. Also sie fördern dort auch junge Frauen vor allem.
Ja, genau. Genau, es ist natürlich das, wo Siaka sehr viel, wie soll ich sagen, was ihm auch Schmerzen bereitet, dass es ihm nicht möglich war, mehr an Bildung zu erwerben, weil er ist zwar schon als Jugendlicher, er war schon mit 16 oder 17 dann in Österreich und durch seinen nur geduldeten Aufenthaltsstatus als Gambier war es nicht möglich, wirklich richtige Schulausbildung zu machen und auch kaum Sprachkurse, die man ihm zugestanden hat. Und er hat da einfach so in seiner Sicht von heute sehr viele Jahre verloren, wo er eigentlich natürlich ja eine Ausbildung machen hätte können und wo er vielleicht jetzt auch einen anderen Status hätte. Das bedauert er auf alle Fälle.
Was denkst du, warum ist es überhaupt so schwer, so andere Lebensrealitäten, auch wenn die vielleicht nur im Kleinen voneinander abweichen, von anderen Menschen oder vielleicht vor allem von Menschen, die ihm auch nahe sind, zu akzeptieren? Also ob jetzt jemand am Land lebt und ein Haus baut und vielleicht halt sich die Care-Arbeit so und so aufgeteilt hat und man halt, die anderen leben in Wien oder in Berlin oder wie auch immer und machen es ein bisschen anders. Aber das ist ja trotzdem was, was sich so durchzieht, dass man sich so gern nicht versteht.
Ja, naja, ich bin ja zum Glück nur Filmemacherin und keine Psychologin. Das sind wirklich schwierige Fragen. Es ist einfach nicht leicht aus seiner, wie soll ich sagen, aus seiner ansozialisierten Haut herauszukommen. Und da sind wir, glaube ich, alle sehr verstrickt in die Konventionen, Traditionen und in das, was unsere Eltern uns weitergegeben haben, auch wenn wir das natürlich gerne ablegen wollen. Und trotzdem hat man so Vorstellungen, wie es zu sein hat. Und es ist einfach eine gewisse Arbeit, sich so eine Offenheit zu bewahren oder zu einer Offenheit zu kommen, dass man das akzeptiert und sich vielleicht ja auch nicht eingeschränkt fühlt durch andere Lebensweisen und Lebensrealitäten.
Du siehst deine Aufgabe auch darin, quasi die vorurteilsfrei, kann man das vielleicht so sagen, zu zeigen und den Zuseherinnen, Zusehern dann Angebote zu geben.
Ja, genau. Das beschreibt es ganz gut, was ich möchte und was hoffentlich auch gelingt, dass wir einfach mit so einem oder dass ich mit einem liebevollen, wohlwollenden Blick darauf schaue und die Menschen so annehme oder so zeige, wie sie eben leben und ohne das zu bewerten, ohne das zu verurteilen oder sonst etwas.
Das ist ein empathischer Blick, habe ich mir gedacht, eigentlich auf.
Ja, ich versuche freundlich auf die Menschen zu blicken, die mich interessieren. Und ich bin überzeugt, dass all diese Menschen ja auch was Spannendes mitzuteilen haben. Und das interessiert mich, das macht mich ja auch neugierig auf diese Menschen.
Wie haben die beiden, Siaka und Victoria, die du da begleitet hast, quasi dann auf den fertigen Film reagiert, wenn man so tief drinnen ist und halt als auch Anschauungsobjekt ist. Wie war das für die beiden und für dich gemeinsam vielleicht auch?
Ja, wir haben den beiden dann im Schnittraum den Film gezeigt, so kurz, also als der Film schon ganz weit gediehen war und wo wir gewusst haben, die Editorin und ich, wir können den Film jetzt so zeigen. Das war dann also so eine intime Sichtung mit ihnen und sie waren sehr froh und haben sich sehr gefreut über den Film. Sie waren bis auf eine Szene, die wir nochmal umgeschnitten haben, waren sie sehr begeistert von dem Film. Also es gab, und das hat uns natürlich auch erleichtert, weil wir dann gewusst haben, so, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben sie sozusagen so gezeigt, wie sie sich selber auch sehen oder auch sehen wollen oder gezeigt werden wollen. Und das ist schon für mich ein ganz wichtiges Kriterium für einen Film, dass bei dieser Art von sehr persönlichen Geschichten, dass die Menschen, dass die Protagonistinnen sich einfach auch wohlfühlen mit dem Film. Und das bedeutet ja nicht, dass wir nur Positives über sie erzählen. Wir erzählen ja sehr facettenreich ihre Geschichten. Und es gibt, wie soll ich sagen, es gibt da sehr, also es ist ja kein Film, der jetzt beide nur mit ihren guten Seiten darstellen würde, sondern halt mit allen Ambivalenzen, die Menschen halt so an sich und in sich haben.
Ja, es gibt auch sehr viel, also sehr viel, aber es wird schon auch gestritten in dem Film und die, auch wie das halt in allen Beziehungen passiert, man redet sehr viel aneinander vorbei und oft meint man vielleicht sogar das Gleiche oder dasselbe.
Ja, genau.
Aber genau. Findet in dem Moment vielleicht nicht den gleichen Zugang.
Ja, das stimmt. in Berlin auf der Berlinale bei der Premiere hat dann, da waren die beiden auch anwesend. Und Victoria hat da so etwas sehr Schönes gesagt. Sie hat dann gesagt, in den Gesprächen mit Siaka, da weiß sie von vornherein oder beide wissen von vornherein, dass zu 50% missverstehen sie sich. Und dass das sozusagen dieses Wissen, dass man sich einfach gar nicht perfekt verstehen kann, sozusagen auch ein guter Ausgangspunkt ist für die Gespräche, dass das etwas sozusagen an dem Druck dann herausnimmt.
Es ist ja auch das Gemeine vielleicht auch an so Beziehungen, die einem so wichtig sind, dass man sich ja manchmal in schlechteren Momenten gar nicht verstehen will, oder? Das kommt ja.
Ja, auch das.
Auch das gibt es. Du hast ja, wie hat sonst das, wie für das Berliner Publikum wurde in Berlin quasi Premiere gefeiert, wie hat das Berliner Publikum auf deinen Film reagiert? Du lebst ja selber auch in Berlin.
Mhm. Ja, genau. Ja, sehr positiv. Es war total schön, weil wir hatten die Premiere in einem sehr großen Kino und einfach so einen vollen Kinosaal zu erleben, wo dann alle klatschen im Anschluss und applaudieren. Das ist einfach auch für uns alle wunderbar gewesen, weil es auch nochmal wie so ein, zu sagen, man wird nochmal für all die Mühen entlohnt, auch für all die Zweifel, die so ein Projekt natürlich auch mit sich bringt. Und man weiß dann einfach, ja, man hat Menschen erreicht und es hat Menschen gefallen und wir haben etwas gemeinsam zu Ende gebracht und tragen das jetzt in die Welt hinaus und versuchen auch mit dem Film andere zu erreichen und anderen einfach, ja, diese Lebensrealität zu zeigen.
Bei der Diagonale kann man jetzt ja nicht nur den neuen Film von dir sehen, sondern auch ältere Werke von dir. Und was fast, glaube ich, allen diesen Filmen, die man dort sehen kann, es geht immer um Beziehungen, meistens sogar um sehr enge Beziehungen, um meistens auch nur zwei Personen und deren Umfeld natürlich auch. Was lässt dich denn immer wieder zu dieser, ich breche es jetzt mal runter, auf diese Zweierkonstellationen zurückgreifen oder darauf, also immer wieder auf die zurückzukommen?
Ja, ich finde es einfach faszinierend, Paare zu beobachten. Paare und dann oder im Erweiterten dann auch Familien. Menschen sind einfach soziale Wesen und ich finde, in einem Gegenüber, in so einer Beziehung, spiegelt man sich einfach selber oder wird einem erst, also man reflektiert sich ja dann in der Auseinandersetzung mit einem Gegenüber. Und das ist das, was mich total interessiert. Und ich glaube, das ist ja das, wo ich denke, dass man am besten etwas auch übertragen kann für andere in einem Film, weil man automatisch natürlich auch, ja, sich selber sehen kann in so einem Paar, selbst wenn die Lebensrealitäten und alle Umstände komplett anders sind, aber dass diese Form, also diese Auseinandersetzung in einer Beziehung natürlich jeder von uns kennt und sich da andocken kann. Und das hoffe ich zumindest, dass das so Paarkonstellationen auslösen.
Man kann halt, glaube ich, vielleicht von so kleineren Paarbeziehungen auf sehr viel Größeres auch schließen, oder? Also das.
Ja, absolut. Das ist sozusagen die Voraussetzung, dass es da natürlich eine Art von Verankerung in einem gesellschaftlichen Thema oder gibt, wo sozusagen von der individuellen Ebene dann auf etwas Größeres geschlossen werden kann. Das ist ja bei der Auswahl für meine Filmstoffe sozusagen immer das Wichtigste, darin etwas zu finden, was für andere was aussagen kann.
Der Film wurde, glaube ich, auch, also ist jetzt wieder zu sehen, aber wurde, glaube ich, 2017 auch bei der Diagonale aufgeführt. Was uns bindet, da beschreibst du ja auch deine eigene Familiengeschichte, also vor allem auch deine Eltern, die Beziehung zueinander im Lungau. So rückblickend, Weißt du noch, was dich so auch dazu getrieben hat, quasi als Filmemacherin so persönlich auch reinzugehen? Und da bist du ja auch sehr viel selbst zu sehen und spielst eigentlich auch selbst eine Rolle in dem Film.
Genau. Ja, ich bin da auch eine Protagonistin, genau. Weil mir das natürlich dann schon klar war, dass wenn ich da meine Eltern und meine Schwestern bitte, in einem Film mitzumachen über unsere Familie, dass ich da natürlich ein Teil des Systems bin und mich da nicht rausnehmen kann. Ganz am Anfang stand, so wie das auch im Film am Anfang steht, diese Ambivalenz dem Aufwachsen und der Heimat gegenüber und auch dieser Frage, wie will ich wirklich, dass mich so ein Erbe, weil darum ging es, weil meine Eltern ja uns sozusagen schon das Erbe in Form von zwei alten Häusern verteilen wollten und ich mich dann halt gefragt habe, was habe ich überhaupt mit dem Lungau zu tun oder was habe ich warum habe ich immer diese zwiespältigen Gefühle, was ist da eigentlich so dahinter? Und das hat sich dann so entwickelt. Am Anfang habe ich noch gar nicht gedacht, dass es ein so persönlicher Film werden soll. Da dachte ich noch, ich mache halt dann was über den Lungau und über diese Region und über dieses Aufwachsen auf dem Land und über Landflucht und so. Und das hat sich für mich dann halt immer mehr rauskristallisiert, dass das aber gar nicht so der Kern dieses Projekts ist, sondern der Kern all meiner ambivalenten Gefühle ist natürlich auch diese Familie und sind diese Eltern, die sich so ein besonderes Arrangement ausgesucht haben, wie sie jetzt leben und die natürlich nicht so, als Tochter natürlich auch nicht ganz so leicht anzunehmen war oder ist. Und ja, und um all diese Gefühle ging es dann. Und natürlich, also der rote Faden war natürlich auch dieses, wie geht man mit so einem Erbe um und wie geht man einerseits mit so einem materiellen Erbe um, aber auch mit dem ganzen Immateriellen, das einen halt die Eltern so hinterlassen.
Kann beides belastend sein.
Es kann beides belastend sein. Und wie man bei uns sieht oder in meiner Familie, für meine eine Schwester ist zum Beispiel dieses Erbe des Haus keine Belastung. Die hat sich dann schon darüber gefreut. Aber für mich ist es dann schon eher eine Belastung. Und genau um diese Auseinandersetzung geht es da ja auch. Und es geht natürlich auch um diese Generation meiner Eltern, die nach dem Krieg aufgewachsen sind, die so noch mit ganz anderen Vorstellungen von Familie, von Beziehung aufgewachsen sind, die auch wenig gelernt haben, miteinander über sich selber zu sprechen, über die eigenen Wünsche, über das, wie man leben möchte. Und es geht schlussendlich auch gerade um diese Sprachlosigkeit. Und ich denke, da sind meine Eltern, da vertreten die natürlich viele andere Menschen dieser Generation. Da sind sie ja nicht die Einzigen. Und das war auch so das Feedback in den vielen Vorführungen, die ich hatte, dass sehr viele Menschen sind auf mich zugekommen, die dann gesagt haben, meine Eltern oder Großeltern sind auch so oder wir haben ähnliche Probleme oder ich kann mich da wiedererkennen.
Gab es, also vielleicht nicht nur bei Was uns bindet, da vielleicht besonders, aber auch bei anderen Filmen oder beim aktuellen Film, so auch Momente, wo es dir auch irgendwie zu intim wurde, wo man dann lieber die Kamera mal beiseite stellt?
Ja, es gab natürlich immer wieder Momente, die sehr persönlich und auch intim sind, wo aber meistens wir dann doch, sagen wir mal, weiter gefilmt haben oder zu Ende gefilmt haben und wo wir eher diese Grenzziehung in der Montage geschaffen haben. Also was zeigt man dann wirklich und was nicht? Ich überlege gerade, ob ich ein gutes Beispiel habe. Ich Es ist schlussendlich dann immer wieder eine Frage in der Verdichtung, in der Montage, wie sehr kann ich etwas erzählen, was möchte ich lieber rauslassen, wo reicht eine Andeutung. Aber es gab natürlich, wobei wenige, vielleicht auch Momente, wo dann die Protagonisten gesagt haben, so, es ist jetzt genug und er oder sie möchte, dass man jetzt aufhört zu drehen. Was wir dann ja auch respektierend haben. Zum Beispiel auch bei Unsere Zeit wird kommen, dieser eine Streit, der dann, also diese eine zentrale Szene, die haben wir dann auch abgebrochen, weil es sich dann, ja, weil es irgendwann ist es dann auch genug. Und man möchte, also, und da Victoria darum gebeten hatte, das zu beenden und das genau, was wir dann auch gemacht haben.
Weil es auch für den Film jetzt nichts mehr.
Nicht relevant, quasi, ja, genau.
Ja. Genau, also, dass man versteht es als Publikum, was quasi das Thema ist. Aber
ja, ja, genau.
Ich war dann auch bei was uns bindet, nachdem ich den jetzt noch einmal gesehen habe vor unserem Gespräch, schon auch überrascht, dass dann oft schon auch sehr intensive und sehr, sehr persönliche Szenen auch drinnen geblieben sind. Also schon auch überraschend. Aber auch.
An welche denkst du da? Das würde mich interessieren.
Also es ging. Einerseits die eine Szene, wo die Mutter, deine Mutter schon im Bett liegt und quasi dieses, ich glaube, da geht es darum, wie, also es ist kurz vorm Schlafen gehen und ich glaube, du fragst sie noch, was sie sich eigentlich erhofft oder wie sie quasi auf diese Beziehung, entfremdete Beziehung, obwohl man ja doch irgendwie zusammen lebt, blickt. Also das ist ja, geht ja so ins Schlafzimmer. Vielleicht auch einfach quasi diese Szene, dass sie schon im Bett liegt und schon so kurz vorm Einschlafen ist. Aber auch, wo es zu dieser Besichtigung mit dem Vater kommt, von dem Haus, im Dachboden ist das, glaube ich, und da liegen Bücher von dir, mit deiner Schwester von dir. Und wo man einfach merkt, der Vater bereut es schon fast, dass dieses Erbe schon quasi vollzogen wurde.
Ja.
Du bist mit den Gedanken, glaube ich, lieber in Berlin in dem Moment und willst, glaube ich, flüchten. Und deine Schwester bricht in Tränen aus, weil sie eigentlich, der Vater sagt ja, du, das Haus kannst eigentlich abreißen und was Neues hinstellen, das macht mehr Sinn. Aber sie hängt halt so sehr dran. Und das waren schon so Szenen, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist... Also auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, kriege ich eine ganze Haut davon. Das ist schon auch schön, das zu sehen, dass das, auch wenn es so tief geht quasi.
Ja, das sind sehr intensive Szenen. Und bei der ersten, die du erwähnt hast, mit meiner Mutter im Schlafzimmer, ja, das ist wahrscheinlich auch dieses Setting, dieses sehr Intime. Das war für mich aber auch wichtig, weil meine Mutter war nicht so leicht, es war nicht so leicht, ihr... Wie soll ich sagen? Meine Mutter hat also Strategien natürlich, lieber weniger zu sagen als zu viel. Und es war dann so der Versuch, sie ja in so etwas, in so einer ruhigen, intimen Umgebung vielleicht einmal aus ihr etwas Emotionaleres herauszubekommen. Also, ja, also vor der Kamera, weil genau sie da schon eine gewisse Scheu hatte, die sich im Laufe aber des Filmens hat sich da was bei ihr verändert. Und ich finde aber diese Szene auch sehr wichtig, weil ich frage ja dann sie, ob sie noch Fragen an mich hat. Und sie hat mich dann total überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie mir eine Frage stellt. Und sie hat mich dann gefragt, ja, wie ist das eigentlich ja mit dir? Vermisst du nicht das... Genau, den Lungau oder das Leben mit ihr oder mit ihnen und so. Und ich bin dann, und das haben wir auch drinnen gelassen, und man hört es, glaube ich, ja, ich war wirklich überrascht und bin so ein bisschen ins Schwimmen gekommen und habe, wenn ich mir das jetzt so anschaue, so eine sehr distanzierte Antwort gegeben. Ich sage nicht, ja, ich vermisse dich auch, sondern ich sage ja dann nur, naja, ich vermisse, dass sie es so gut kocht oder keine Ahnung. Also irgendwie,
der Kaiserschmarrn
und ich
dieses, oder so.
Genau,
irgendwas.
Den Kaiserschmarrn. Und ja, und das finde ich eigentlich auch eine sehr erhellende Situation oder so für unsere Beziehung oder für dieses ganze Ambivalente. Und ja, wenn ich so über mich dann selber darüber nachdenke, denke ich mir, warum? Warum habe ich das geantwortet? Warum habe ich ihr nicht mehr gezeigt, dass ich sie ja schon liebe, auch als Mutter, und dass sie mir ja schon fehlt? Aber in dem Moment konnte ich das ja gar nicht. Ja, da liegt schon viel drinnen.
Fällt dir dann sowas schwer, auch drinnen zu lassen? Weil das wäre für dich jetzt relativ einfach, quasi da dich...
Das auszulassen, das stimmt.
Genau, ja.
Nein, wir haben dann bewusst natürlich, wir haben bewusst das drinnen gelassen. Und ich habe es auch bewusst drinnen gelassen, weil ich einfach finde, dass es auch die Ehrlichkeit braucht, um so einen Film zu machen. Und weil es einfach, ja... Weil ich einfach auch nicht wollte, dass ich, also weil ich finde, dass dann alle Protagonisten dürfen facettenreich sein und es haben alle sympathische und weniger sympathische Züge. Und das gilt auch für mich, auch wenn ich da die Regisseurin bin, aber ich bin eben auch die Tochter und die Protagonistin.
Du bist ja sonst nicht so im Mittelpunkt deiner Geschichten. Wie hast du generell so deine Rolle als Filmemacherin für dich definiert? Also man hört dich zwar auch beim neuen Film, manchmal war ich dann so auch erstaunt, weil plötzlich kommt dann doch, oft ist es quasi nur das Beobachtende, dass man eigentlich, und dann kommt aber doch quasi deine Stimme aus dem Off.
Ja, das kam ja schon vom beobachtenden Dokumentarfilm, oder das ist mein Metier sozusagen, aber ich habe gar nichts dagegen, Fragen aus dem Off finde ich gut, oder mich so einzubringen, und ich versuche schon in jedem Film auch mich einzubringen, also dass so meine Präsenz sozusagen zumindest spürbar wird. Und ich meine, sie wird halt sonst, wenn ich nicht jetzt als Stimme oder als Person vorkomme, natürlich durch die Montage, durch die Gewichtung deutlich und sichtbar. Aber ich halte es da so mit Agnès Varda, die hat einmal gesagt, Protagonisten sind für sie im Mittelpunkt, Protagonisten mit all ihren Besonderheiten, mit ihren Geheimnissen und Talenten, und dass es sozusagen die Aufgabe von einer Dokumentarfilmemacherin auch ist, diese Besonderheiten, Talente, Geheimnisse darzustellen und herauszufinden, sie sichtbar zu machen.
Dass das quasi jeder Mensch in sich trägt, oder? Also das,
genau,
Besondere.
Genau, auch das, absolut. Ja, ich bin überzeugt davon, dass man das bei allen Menschen finden kann.
Das merkt man ja bei deinen Filmen, weil du nimmst ja quasi deine Protagonistinnen aus dem Leben quasi. Das ist jetzt ja eigentlich niemand, der jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit steht, oder?
Ja, genau.
Hast du auch so den Wunsch, also Chronistin, ja, aber hast du auch so den Wunsch, mit deinen Filmen was zu verändern, Debatten anzustoßen, Sichtweisen zu verändern?
Das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir natürlich, dass jeder Film etwas auslöst. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, da riesige gesellschaftliche Debatten oder so dann auszulösen. Aber ich hoffe, dass bei jedem Zuschauer etwas ankommt von dem, was ich da erzählen möchte über die Menschen, die ich porträtiere, dass die Zuschauerinnen etwas für sich mitnehmen, dass Filme so einen Resonanzraum aufmachen, dass man sich Gedanken macht, Gedanken über die Beziehungen, die man gesehen hat, oder auch über die eigenen Beziehungen. Und gerade bei Was uns bindet fand ich das sehr schön, dass mir einfach viele dann gesagt haben, sie haben nach dem Film einfach auch sehr darüber nachgedacht oder angefangen, darüber nachzudenken, wie stehen sie eigentlich zu den Eltern, oder in was für eine, wie leben sie Beziehungen? Also dass das schon auch zum Nachdenken anregt. Emotional berühren, das wünsche ich mir. Das ist so das ein wichtiger Wunsch für meine Filme.
Ein Film, der bei mir jetzt also auch so hängen geblieben ist und den man jetzt auch bei der Diagonale sehen kann, ist Anja und Serjosha. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Den du 2018 veröffentlicht hast. Und du hast ja immer wieder in der Ukraine und in Russland gedreht. Der spielt ja in Mariupol. Und natürlich hat sich da die Situation seit dem 24. Februar 2022 noch einmal verschärft, aber im Prinzip gibt es dort seit 2014 Krieg in der Region. Und du folgst quasi einem jungen Paar, also es ist eigentlich ein freundschaftliches Paar, genau. Freunde, zwei junge Menschen, die in dieser industriellen Hafenstadt mehr so dahin leben, ohne große Perspektiven. Und du folgst den beiden durch ihren Alltag und wie sie versuchen, mit dieser Situation klarzukommen. Wie siehst du den Film heute? Der ist 2018, also jetzt doch schon wieder 7 Jahre her. Wie blickst du heute auf diesen Film?
Ja, ich mag den Film, ich sehe ihn in gewisser Weise schon als historisch, weil diese Stadt, in der wir damals gedreht haben, oder diese Stadtgesellschaft, das gibt es ja alles nicht mehr. Also das Mariupol, das wir kennengelernt haben in dem Film, das ist ja komplett zerstört. Ich habe schon so nostalgische Gefühle, wenn ich sehe, und ganz viel Traurigkeit auch, weil damals, als wir gedreht haben, wir haben auch 2018 gedreht, gab es einfach so viel Positives. Es gab viele Kulturinitiativen, es gab eben noch mehr so Jugendliche, die wie Anja und Sarjoscha versucht haben, so ein bisschen alternativ zu leben oder auch für sich einfach so ein bisschen was Neues zu entdecken und aus so starren post-sowjetischen Traditionen einfach rauszukommen. Sie haben sich ja viel beschäftigt mit Feminismus und Gender und ja alles, womit sich ja auch die Gleichaltrigen bei uns beschäftigt haben, mit Popmusik und was auch immer. Ja,
und betreiben auch so einen richtigen Aktivismus, oder?
Ja, genau, also, genau. Ja, genau. Und ja, das gibt es einfach alles natürlich überhaupt nicht mehr. Also mit der Vollinvasion an 2022 hat ja Mariupol sowieso ein sehr schweres Schicksal erlebt. Und ich bin froh, dass beide, Anja und Sarjoscha, die konnten noch Mariupol verlassen. Anja hatte dann schon davor in Tallinn gearbeitet und ist dann in Tallinn geblieben, in Estland. Sie lebt bis heute dort. Und Sarjoscha war zu dem Zeitpunkt, im Februar 2022, dann schon in Kiew und ist dann von Kiew in die Westukraine und er lebt inzwischen in Berlin. Er hatte sich schon für Berlin für dann ein Studiensemester an der FU beworben und konnte dann auch mit unserer Hilfe dann raus aus der Ukraine und lebt seither hier. Wir konnten dann auch seine Mutter überreden. Also seine Mutter war länger in Mariupol und die hat noch wirklich ganz viel von dem Grauen, des Krieges, der Besatzung und alles erlebt. Aber genau, sie lebt jetzt auch hier.
Das ist auch schön zu hören jetzt, weil natürlich, wenn man den Film jetzt sieht und auch mit dem Wissen, was seitdem noch passiert ist, dann fragt man sich, okay,
wie geht es da weiter?
Wie geht es da weiter, ja.
Ja.
Wie alt waren die zwei, als du gedreht hast?
Die waren damals 18 und 19.
Mhm. Also, stimmt, sie sind so wirklich auf der Schwelle zum Erwachsenwerden, suchen nach Job.
Genau. Ja, total. Dieses eben, und da diese schöne, diese Übergangszeit, wo man hier eigentlich sagen würde, ja, man hat noch so viele Perspektiven stehen einem offen und das war denen aber, und das ist ja auch so ein bisschen das, was sich auch im Film vermittelt, dass die haben halt wirklich ein paar weniger Optionen als natürlich wir hier. Und ja, durch den Krieg oder durch die Vollinvasion, dann hat sich einfach nochmal sehr vieles für sie verändert. Und vielleicht auch zum Positiven. Also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt so schlecht war. Und vielleicht haben sie so jetzt mehr Möglichkeiten und das freut mich auch für die beiden.
Also beim Ansehen habe ich mir gedacht, das ist so ambivalent, weil auf der einen Seite sind sie natürlich irgendwie, also die verstehen sich so blind, die zwei, sind sich sehr vertraut, sind auf der einen Seite total desillusioniert, weil so irgendwie keine wirkliche Zukunft für sie vorgeschrieben ist, auch kein Ausprobieren war sie. Auf der anderen Seite haben sie aber in dieser Desillusion aber auch so ein, ja, so eine eigenartige positive Seite entwickelt. Das ist immer so beides.
Ja, genau.
Wie ist das für dich? Willst du dann, weil du begleitest dann Menschen oft, vielleicht sind es oft nur ein paar Tage oder es geht über ein Jahr, willst du die Menschen dann, gibt es diesen Wunsch, dann diese Geschichten auch weiter zu erzählen? Oder quasi ist das dann nur, wenn ich als Zuseher mir diese Filme ansehe und mir wünsche, dass ich wissen
will,
wie geht es weiter? Wie ist Teil 2 und Teil 3?
Doch, das würde ich mir manchmal auch wünschen. Also das könnte ich mir auch vorstellen, gerade bei Anja und Sojoscha natürlich, dann irgendwann vielleicht noch in ein paar Jahren zu schauen, wo sind die, wie hat sich das weiterentwickelt oder bei unserer Zeit wird kommen. Natürlich würde es mich total interessieren, was wird aus dem Kind, wie geht es der nächsten Generation, was gibt es da für andere Herausforderungen. Ja, bis jetzt habe ich aber noch von keinem meiner Filme eine Fortsetzung gemacht, obwohl es mich selber interessieren würde. Für mich sind sie meistens doch dann sozusagen abgeschlossen und es ist einfach in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, das ist dann sozusagen der Fokus ist dann ausschließlich da drauf und dann gibt es einfach ein neues, gibt es neue Themen, gibt es neue Menschen, gibt es ja, etwas anderes, aber ich würde es nicht ausschließen, dass das vielleicht doch nochmal kommt, eine Fortsetzung.
Wie oft passiert das eigentlich, dass du so ein Projekt startest auch und dass sich dann aus dem halt nichts wird?
Also es gab ein Projekt, das ich gerne gemacht hätte, das dann aber an der Finanzierung gescheitert ist. So, wo wir ein paar Probedrehtage hatten. Das ging damals um Jugendliche. Ich wollte sowas machen über 13-, 14-Jährige, was aber per se kein einfaches Thema ist, das Begleiten in dieser Lebensphase. Und ja, wir haben dann aber vielleicht nicht genug Geld auftreiben können dafür.
Also es ist dann eher nicht das Thema, sondern es liegt dann
es liegt
an der Finanzierung.
Ja, genau.
Was war für dich selber überhaupt so abschließend vielleicht noch jetzt schon ein großes Thema, auch so eine Personalie gewidmet zu bekommen bei so einem Filmfestival, wo man vielleicht auch selber mal zurückblickt auf was man bereits geschaffen hat oder vollenden konnte. Und dann auch mit dem Blick nach vorne, was danach alles kommt. Aber was war für dich so das Schlüsselerlebnis, wie du überhaupt zum Dokumentarfilmen gekommen bist?
Ja, es gab tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis. Und zwar war das meine Zusammenarbeit mit dem Nikolaus Geierhalter für Pripyat. Wir waren 1998 in der Tschernobyl-Zone und ich habe für den Film ja die Interviews geführt und auch die Produktionsleitung gemacht und das war eine unglaublich schöne Zusammenarbeit und es war ein sehr freies Arbeiten. Wir waren da zu dritt aus Wien in der Ukraine, hatten einen Kiewer Tonmann und waren jeweils dreimal einen Monat dort, um zu drehen und das war einfach sehr toll mit den Menschen dort, die in dieser Zone noch leben, zu filmen, die zu finden, mit ihnen zu sprechen. Und ich hatte sehr viel Freiheit, was die Gespräche betrifft, weil der Nikolaus ja kein Russisch spricht. Und ich dann dank des ukrainischen Tonmannes haben wir dann so, wenn ich mal das Ukrainisch, das ich verstehen, also so, ja, so sagen wir zu 80% verstehen kann, man aber natürlich nicht selber sprechen kann. Aber das haben wir dann ganz gut gemanagt. Und das war einfach so das Erlebnis, das meinen Wunsch geweckt hat, auch Filmemacherin zu werden, weil ich gemerkt habe, mir liegt das, Gespräche zu führen mit diesen Menschen. Und
das hat dich quasi bis heute nicht losgelassen.
Genau, das hat mich bis heute nicht losgelassen. Auch dieses intensive Drehen dort, das war wirklich eine sehr besondere Zeit. Und ja, es hat dann zwar noch ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich eigene Filme gemacht habe oder bis ich dann eben den ersten Film am Baikalsee gemacht habe. Und dabei bin ich jetzt geblieben.
Es ist natürlich der Krieg in der Ukraine leider noch immer nicht vorbei und noch nicht absehbar. Wäre das vielleicht auch eine Idee oder für ein nächstes Projekt wieder dorthin zurückzukehren?
Ich würde sehr gerne wieder nach Russland oder in die Ukraine reisen, auch um dort Filme zu machen. Es ist natürlich jetzt im Moment unmöglich für mich, nach Russland zu reisen. Und ich denke, dass in der Ukraine gerade Dokumentarfilme gemacht werden sollten von ukrainischen Filmschaffenden. Und ich finde es sehr gut, dass es auch von europäischer Seite einige Initiativen gibt, diese Filmemacherinnen finanziell zu unterstützen. Ich denke, das ist jetzt total wichtig, dass wir ihre Perspektiven auf ihr Land, auf das, was gerade dort passiert, hier in Europa sehen und wahrnehmen. Und ja, damit natürlich auch dieses Filmschaffen hier viel präsenter und sichtbarer wird.
Vielen Dank für diesen schönen Einblick.
Ja, vielen Dank dir für deine Fragen.
Ich würde dir zum Abschluss noch gerne ein paar kurze Fragen stellen. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Ich würde gerne immer wieder nach Mindelo reisen. Das ist eine Stadt auf den Kapverden, auf den Kapverdischen Inseln, und zwar genauer auf São Vicente. Und die finde ich ganz faszinierend, nicht nur weil sie am Meer liegt, sondern weil es dort auch wunderschöne Musik gibt und ich einfach die kapverdianische Lebensfreude wahnsinnig gerne mag.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört, positiv wie auch negativ vielleicht?
Ich würde mal sagen, Shining von Kubrick, positiv wie negativ, verstört.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Von den vielen, die ich lese, ich würde empfehlen das Buch von Volker Kitz, Alte Eltern.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Was ist das schönste Lied der Welt? Du stellst Fragen. Das schönste Lied der Welt. Für mich ist das schönste Lied der Welt. Ich sag's dir gleich. Ich muss nur, weil ich bin so schlecht bei den Titeln, aber ich sag's dir. Ich brauche nur meine Brille dazu. Das schönste Lied der Welt ist Wonderful Life in der Interpretation von Imani.
Was soll von dir, von deinen Filmen, von deiner Kunst einmal bleiben?
Was soll bleiben? Vielleicht die Idee, dass es wert ist, allen Menschen zuzuhören.
Das ist schön. Und irgendwelche letzten Worte heute?
Ich freue mich auf alles, was kommt. Und ich freue mich auf viele schöne Filme, die noch gemacht werden, nicht nur von mir. Ich freue mich auf die Diagonale und viele schöne Filme dort zu sehen.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Hallo, das war die aktuellste Folge von Was soll das alles?, meinem Interview-Podcast. Ich bin Philipp Dulle, ich lebe als Journalist in Wien und es freut mich sehr, dass immer mehr Menschen meine Folgen hören. Wenn euch die Folgen gefallen, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf den einschlägigen Plattformen bewerten könntet oder teilt die einzelnen Episoden gerne mal in euren Stories. Das hilft mir bei der Reichweite. Vielen Dank fürs Zuhören, für die vielen Bewertungen, die ich mittlerweile bekomme. Und ich kann es nur noch einmal betonen, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir vielleicht auch Gästewünsche zukommen lässt. Ja, ich werde es versuchen zu berücksichtigen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.